Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Da waren es nur noch 8 im Berliner Tempodrom. Das German Masters 2025 biegt auf die Zielgerade ein. Nur noch 8 Spieler sind dabei, die um den Titel kämpfen. Und es war ein sehr spannender Achtelfinaltag gestern, über den wir hier sprechen können bei Total Clearance. Und das tun wir jetzt, wie immer natürlich, mit Kati Hartinger. Moin Kati!
Hallo Christian, was für ein besonderer Achtelfinaltag gestern, ne? Mit diesen 3 Sessions, mit einer ganz interessanten Besetzung so im Tempodrom, mit dem One-Table-Setup in der Früh, wenn auch natürlich aus dem traurigen Grund, dass Ricky Walden absagen musste. Wir wünschen weiterhin alles Gute. Aber es war eine ganz besondere Atmosphäre einfach gestern. Na, normalerweise hast du doch im Tempodrom entweder so 37 Tische, die bespielt werden, oder einen, und jetzt hatten wir gestern auch in der Nachmittags- und der Abendsession so ein bisschen was dazwischen, ne? Spärlich besetzte Tische, aber auch nicht nur einer. Also wirklich nochmal ganz außergewöhnlich und hat mich ein bisschen erinnert an die Zeiten, wo man mal einfach so 1 bis 2 Tische in Fürstenfeldbruck in eine Scheune gestellt hat und mal geguckt hat, was passiert ist. Also das hat mir gefallen. Es hatte wirklich nochmal einen ganz eigenen neuen Charme im Tempodrom.
Erinnert sich noch jemand an Fürstenfeldbruck? Ach ja, das waren Zeiten, PTC. Ah,
David Grace und ich erinnern uns.
Ja, zu Recht. Wir wollen das wieder haben. Und wenn es sich so anfühlt in Berlin, dann ist es doch eigentlich vielleicht auch eine sehr schöne Sache. Das Problem war nur, dass leider Alex das gestern nicht so richtig ausnutzen konnte, dieser bisschen unglücklichem Vorteil, weil Ricky Walden halt, wie gesagt, leider absagen musste. Grüße gehen raus, gute Besserung weiterhin. Aber dass Alex jetzt am TV-Tisch oder zumindest in der Arena am Haupttable spielen durfte, das hat am Anfang nicht so ganz funktioniert. Das war schon sehr nervös. Und als dann der Alex so richtig toll in Fahrt kam und gezeigt hat, warum er hier im Achtelfinale steht, da war der Rückstand dann leider schon einen Tick zu hoch.
Ja. Und das lag natürlich an meinem chinesischen Lieblingsspieler, muss ich jetzt nach ein paar Jahren wirklich sagen, Wu Yize. Weil der hat einfach diese unglaubliche Coolness, obwohl er gar nicht mal so sehr aussieht, als hätte er die, aber er hat sie. Der hat sowas Unbedarftes, ne? Dem sagst du, Wu Yize, hey, übrigens, kleine Planänderung, ihr spielt jetzt alleine in dieser riesigen Arena, die gut, aber nicht ausverkauft besucht ist. Und ihr spielt jetzt am TV-Tisch natürlich ganz in der Mitte und der Weezer sagt sich, okay, ja, also ich bin ja hier, um Snooker zu spielen, und jetzt bin ich am TV-Tisch, was muss ich also machen? Ja, genau, Leute unterhalten. Hat eine 87 gespielt, hat eine 107 gespielt und dann lag der Alex dann schon recht prekär mit 0-2 zurück. Nicht nur wegen dieser tollen Breaks, sondern, wie ich finde, vor allem auch wegen der eigenen Chancenverwertung. Ja, weil er hatte die Chancen und es war dann immer viel zu schnell vorbei, das Break. Er hat sich da selbst schwer gemacht und leider nicht durchziehen können. Ne? Und der Alex ist nun mal jemand, der kann in so einen fantastischen Lauf reinkommen, aber den braucht er dann halt auch. Ja, und der kam gestern nicht, es zündete nicht so richtig, bei Wu Yize dagegen schon, der hat dann noch eine 65 und eine 88 nachgelegt und lag dann mit 4-0 vorne, also schon bitter für Alex Osenbacher, der dann aber zurückkam nach der Pause. Und wie, das war ein super knapper Frame und wir haben ja insgesamt was hier absolut zu bieten für diejenigen, die knappe Frames mögen, auch mal ne, hier und da eine Respotted Black, das war jetzt keine, aber Alex hat auf die letzte Schwarze sich hier diesen Frame geholt, das war toll, er hat die Respotted Black quasi abgewandt, ja, und hat sich mit dem 66er Break und dann eben der Coolness am Schluss diesen Frame geholt und das, obwohl er schon mit dem Rücken zur Wand stand. Also da hat man die Alex Osenbacher Coolness gesehen im Tempodrom am TV-Tisch und das habe ich ihm auch richtig gegönnt.
Das hat man ihm tatsächlich gegönnt und die 72, die war auch wirklich ein exzellentes Break. Und dann kam mir eine kuriose Situation, über die du gleich noch sprechen kannst. Wir sprechen gleich über Olivier Mathieu. Aber wir müssen natürlich erstmal über den 7. Frame dann sprechen, über diesen wahnsinnig guten Maximum-Versuch. Und ich dachte schon, das kann nicht wahr sein. Da verpasse ich dann jetzt mal wieder eine Session im Tempodrom, weil ich einfach nicht aus dem Bett gekommen bin. Und dann spielt der genau dann ein Maximum-Break. Und es war alles bereitet. Die schwierigen Bälle waren gelocht, wenn man denn bei Wu Yize von schwierigen Bällen sprechen kann. Der locht ja wirklich alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Aber Der Split funktioniert. Es ist alles vorbereitet. Die Roten sehen sowas von exzellent aus. Er muss das einfach nur noch zu Ende spielen und dann verstellt er sich auf die vorletzte Rote. Ach, das war so bitter.
Das war wirklich bitter. Er hatte dann nur noch die Wahl zwischen zwei grauenvollen Roten, hat dann die sogar noch gelocht, aber war dann sehr weit entfernt von allem, was nach einem schwarzen Ball ausgesehen hätte. Und ja, das wurde dann nichts. Sehr, sehr schade. Aber es ist so ein bisschen schon am Brodeln im Tempodrom, oder Christian? Das kann noch klappen mit dem Maximum Break. Ja, weil Buiza hat ja schon einen guten Versuch und auch andere haben wir gesehen in der Woche. Und ehrlicherweise ist es doch schon der halbe Spaß, wenn man mal so bis 100 mitzittern darf, ne? Auch wenn es dann am Schluss nicht klappt. Hier hat es jetzt nicht geklappt. Aber natürlich trotzdem mit Stil das Match beendet, der Buiza mit einem Century Break und eben mit seiner unnachahmlichen Art Snooker zu spielen. Also da kann man nicht böse sein eigentlich, dass der Alex verloren hat, obwohl wir natürlich alles Alex Ursenbacher Fans auch sind und waren diese Woche und wie viel Spaß hat er uns gemacht. Wahnsinnig toll, wahnsinnige Woche für Alex Ursenbacher, die jetzt leider vorbei ist, aber als Wuyizu-Fans freuen wir uns weiter auf den nächsten Maximum-Versuch dann im Viertelfinale hoffentlich. Du hast Olivier Mathieu schon angesprochen. Für mich wirklich auch einer der Stars dieser kuriosen Morgensession, weil er das auch so angenommen hat. Ja, der stand dann auch da am Tisch zu Beginn der Session und man hat es ihm richtig im Gesicht angesehen, wie merkwürdig, aber belustigend er diese Situation findet, dass er jetzt hier so an einem Donnerstagmorgen im Tempodrom an dem TV-Tisch steht, sonst irgendwie keinen Tisch besetzt. Das Publikum auch noch von der Zahl her natürlich in der Morgensession auch nicht nach dem Geschmack des Wochenendes, das da noch kommen wird, für das One-Table-Setup. Ja, und dann macht er jetzt hier irgendwie Buiza gegen Alex Ursenbacher am TV-Tisch. Also das hatte eine gewisse sehr, sehr schöne Absurdität und die hat man ihm angesehen, das hat ihm richtig Spaß gemacht. Zweite Szene mit Olivier Mathieu war dann vor dem Frame, der dann der letzte Frame des Matches werden sollte, das wussten wir zu dem Zeitpunkt aber ja nicht, weil Alex Ursenbacher ja so eine leichte Aufholjagd gestartet hatte. Er wollte dann, der Alex, dass bitte die Verlängerung, die zum Tisch gehört, ausgetauscht wird, weil das hat ihm irgendwie nicht gepasst. Und das war auch schon das zweite Mal in der Woche, dass er um sowas gebeten hat, ja, weil das ist ihm gegen Jack Dasowski auch schon passiert. Und Olivier Mathieu meinte zu ihm, ey, guck mal, das liegt die ganze Woche schon da. Hat dann natürlich trotzdem das ausgetauscht, die neue Verlängerung geholt. Was dann letztlich komplett umsonst war, weil Buiza hinging und einen Maximum-Versuch gestartet hat und Alex zu keinem Zeitpunkt diese Extension noch benötigt hätte. Also trotzdem zweiter interessanter Vorfall in diesem Match mit Olivier Mathieu und dann der dritte natürlich nach dem Maximum Break. Und wir waren ja alle so ein bisschen voller Rührung, oder? Weil der Buiza ist halt jemand, den muss man einfach lieb haben. Mhm. Und da hat er es jetzt nicht geschafft mit dem Maximum Break. Ja, und Olli dann danach zu ihm, ne, als er die Bälle so zusammengepackt hat und Buiza noch sein Kö eingepackt hat, meinte er so, ach, war knapp nächstes Mal. Er hat ihm noch so auf die Schulter geklopft. Also das ist halt schon, finde ich, wieder ein Beweis, warum der Olivier Mathieu einfach einer der allertollsten Schiedsrichter ist, die wir auf der Tour haben. Und der hatte richtig Spaß gestern in dieser komischen Morgensession. Genau wie wir alle. Ne? Was für ein schönes Match. Schöne Atmosphäre. Zwei Spieler, die ich beide sehr, sehr gerne im Viertelfinale gesehen hätte. Also wirklich, verbeug dich nochmal vor allen Alex Ursenbacher. Was für eine Woche. Wir sind reingegangen in die Woche und es hatte noch nie ein deutschsprachiger Spieler im Tempodrom gewonnen. Und jetzt haben wir jemanden, der so uns verzaubert hat in der Woche mit tollen Siegen gegen tolle Spieler. Und Buiza, der verzaubert uns weiter.
Der verzaubert uns wirklich. Und ja, noch kurz zu Olli. Ich sehe das absolut genauso. Ich fand das den Tag schon sehr lustig, dass er Marcel Mars nennt. Das passt einfach so wie die Faust aufs Auge zu ihm. Ich habe noch niemanden sonst gehört, der Marcel Mars als Mars bezeichnet, aber super. Buiza auf jeden Fall im Viertelfinale, dort sein Gegner Barry Hawkins, das wird heute Abend der Fall sein. Das war's von der gestrigen Morgensession tatsächlich, aber es ging ja am Nachmittag weiter mit drei richtig guten Matches, darunter wieder mal der Weltmeister Cameron Wilson, der gegen Jack Jones mit 5:3 gewann am Ende in einer Neuauflage des WM-Finals. Es hat ein bisschen gedauert. Zwischendurch hatte man das Gefühl, das könnte eventuell in Richtung von Jack Jones gehen. Aber die beiden, die haben nochmal gezeigt, warum sie im WM-Finale standen.
Absolut. Und als jetzt gerade der Karen gewonnen hatte, habe ich mich auch noch mal extra gefreut, dass wir, und das war sehr spontan, auch noch mal danke an Roddy, dass er das ermöglicht hat, dass wir dieses Interview mit Jack Jones machen konnten. Ne? Dass wir einfach noch mal gesehen haben, okay, wie sympathisch dieser Typ sich äußert, wenn er gerade so ein Match gewonnen hat, wie das gegen John Higgins, ja. Also jetzt hatten wir ihn im Programm, also das finde ich, hat er auch wirklich verdient und gerade auch noch mal nach der Leistung gegen Karen Wilson, auch wenn es letztlich nicht gereicht hat. Auch das ein unterhaltsames Match und ja, am Anfang Jack Jones eigentlich so ein Ticken stabiler, ne? Und wirklich auch verdient, dass er dann zumindest mit dem 2:2 rausgegangen ist in die Pause, kam dann zurück, hat eine 123 gespielt. Also ja, der Typ kann einfach richtig gut Snooker spielen. kein Wunder, keine Überraschung. Aber Karen Wilson, der hatte noch so ein bisschen eine längere Umschaltephase als im Match in der Runde davor, hat es dann aber auch geschafft, ist in den Weltmeistermodus reingegangen. Ja, und dann kam die 103, da kam die 60 und dann hat er sich den 8. Frame auch noch zu 0 geholt, obwohl das jetzt nicht das Break in einem Rutsch war. Also ja, ist halt einfach der Weltmeister und es freut mich so sehr, dass man ihm das Monate später immer noch so ansieht. Die Haare wachsen auch langsam wieder. Also ein gelungener Nachmittag mit dem Rematch des WM-Finals.
Absolut. Nächster Gegner für Karen Wilson wird Anthony McGill sein, der parallel dazu sein Match gegen Zhang Anda gewann mit 5:2. Und ich habe das Gefühl, Anthony McGill, der ist ja in den letzten anderthalb, zwei Jahren eigentlich wieder so ein bisschen in den Ranking-Positionen verschwunden, in die er eigentlich vom spielerischen Vermögen her nicht so wirklich hingehört. Der kämpft sich so immer mal wieder mit einer Turnierwoche oder auch mal mit zwei, oft bei der WM, zurück in die Szene. Vielleicht ist das genau diese Woche jetzt, weil dem scheint das im Tempodrom auch ein Stück weit zu gefallen. Also spielerisch ist das richtig gut, was Anthony McGill hier fabriziert.
Ja, und trotzdem bleibt er immer so ein bisschen unterm Radar, ne? Weil da sehen das so ein paar Leute, die an seinem Tisch sitzen, aber vielleicht nutzt er das auch ein bisschen, dass dann doch viele wieder an den anderen Tisch gucken. Der fühlt sich wohl im Tempodrom, das kann man wirklich nicht anders sagen. Und trotzdem bleibt er für mich einfach schwer greifbar, weil, na, also selbst wenn das jetzt hier eben ins Viertelfinale oder vielleicht sogar ins Halbfinale geht, na, was fangen wir an? Also wo ist denn die Position von Anthony McGill? Also wo sollte er sein in der Weltrangliste? Weil ich meine, er ist im so ein bisschen im Niemandsland gelandet. Und ja, also für mich ist er irgendwie als Spieler wirklich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr so richtig greifbar. Ich weiß nicht so richtig, was soll mich erwarten, wenn der spielt. Der kann plötzlich einen Century Break spielen, dann haben wir wieder so 35 gestöpselte Frames hintereinander. Also, na, interessanter Typ in gewisser Weise, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so meinem Interesse ist er ein bisschen entglitten über die letzte Zeit hinweg. Und das hat er eigentlich mit Zhang Anda gemeinsam, der auch wirklich seine Glanzzeit hatte und dieses Match auch glanzvoll mit einer 126 angefangen hat, aber dann wurde es schnell weniger glanzvoll. Ja, man hat sich dann den 6. Frame noch abknöpfen lassen, trotz einer 53, ne? Das ist halt auch ein bisschen der Zhang Anda dieses Jahres. Ja, also so ein bisschen so ein flutschiges Match für mich. So, ich kann es nicht richtig greifen, was man jetzt mit dem Ergebnis anfangen soll.
Naja, zumindest kann man damit anfangen, dass er im Viertelfinale steht, dort auf Karen Wilson, wie gesagt, treffen wird. Heute Nachmittag 15 Uhr am TV-Tisch dann wird das erste TV-Match von Anthony McGill sein in diesem German Masters. Parallel dazu gibt es dann ein anderes Match, nämlich das zwischen zwei vielleicht, naja, Überraschungsviertelfinalisten würde ich jetzt nicht sagen, aber Xiaogu Dong, der spielte auch gestern Nachmittag, setzte sich mit 5:1 relativ klar gegen Elliot Slesser durch, aber da gab es Ärger in dem Match. Elliot Slesser war sehr, sehr unzufrieden zum Mid-Session-Interval, diskutierte oder beschwerte sich dann sehr, sehr deutlich bei Natalia Gradinari. Er hat dann Kleiderfoul gesehen gehabt bei Xiaogu Dong, was die Schiedsrichterin nicht gesehen hat. Aber das war nicht das Ausschlaggebende, denn ja, wenn man einen Highbreak von, keine Ahnung, 30-40 hat, dann kommt man gegen Xiaogu Dong derzeit leider nicht allzu weit.
Ja, da ist irgendwie der Elliot Slesser wieder so auf halber Strecke stehen geblieben in dem Turnier, ne? Und das ist jetzt auch eine Geschichte, die haben wir schon so oft gehört. Ja, da nützt dann auch der Glitzer auf der Weste nichts. Nein, also insgesamt natürlich an sich eine gute Woche für Elliot Slesser, aber da stellt sich auch die Frage, wo will man hin, ne? Und mit der Leistung jetzt wie gegen Xiaogu Dong, da kommt man halt nirgends hin in dieser Phase des Turniers. Ja, das war eine interessante Szene mit dem Kleiderfall. Ich muss sagen, also ich habe jetzt nicht in der Zeitlupe mir das Replay angeguckt und geschaut, ob es wirklich ein Kleiderfall war. Natalia Gradinari ist eine junge Schiedsrichterin, die also auch schon enorme Fortschritte gemacht hat. Wenn ich mir das vergleiche, wie sie in Nürnberg dabei war beim European Masters und die ihre Spieler also eigentlich ein paar Minuten zu früh rausgeschickt hat in die Arena, wo alle anderen noch auf die Anmoderation doch gewartet haben. Ja, also da hat sie natürlich eine große Entwicklung auch schon genommen. Trotzdem, also sind selbst mir jetzt in der Woche auch schon so ein paar Unsicherheiten aufgefallen. Das ist halt das, wenn man junge Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen hat, da ist sie auch nicht die Einzige. Das ist halt ein Entwicklungsprozess, ja. Die stehen dann auch in diesem Riesentempodrom plötzlich drin. Ja, also, na, aber trotzdem, ja, was
da
mir. Da war sie noch Referendarin, genau. Ich meine, das waren die legendären Geschichten damals mit Guido Herrmann als Interims-MC. Mhm, ja. Ja, also die jetzt ist sie absolute Referee und hat halt noch ein bisschen den Weg vor sich. Elliot Slesser hat, finde ich, noch einen Weg ins Höflichkeitstraining an der Stelle auch vor sich, ne, weil so muss man auch nicht reagieren, ja. Ganz klar für mich, wir sind immer noch in einem Gentleman-Sport und wir sind auch in einem Sport, in dem immer noch nicht wahnsinnig gut an vielen Stellen mit Frauen umgegangen wird. Deswegen an der Stelle auch den Appell, ja, sich hier noch mal ein bisschen am Riemen zu reißen. Der Appell geht aber auch gleich an Zhao Guodong. Ja, also klar, Kleiderfouls bemerkt der Spieler oft selbst nicht. Das ist, glaube ich, schon eine weit verbreitete Tatsache. Trotzdem, für mich jetzt über die letzten Jahre hinweg gesehen, jetzt irgendwie Vorfall Nummer, weiß nicht, 1233, wo irgendwie Zhao Guodong in sowas involviert ist, ne? So langsam sammelt sich das bei mir dann auch an. Also irgendwie an der Stelle an alle Beteiligten, das muss nächstes Mal besser laufen.
Und das wird's hoffentlich dann auch. Und Zhao Guodong hat heute ja dann die Gelegenheit, seine bisher ja ohnehin schon famose Saison weiter zu krönen, indem er das One-Table-Setup erreicht. Sein Gegner heute ist Aaron Hill und das ist vielleicht mit die Überraschung der Woche bisher. Gestern richtig guter Auftritt wieder, stand uns ja dann auch im Interview Rede und Antwort. Aber ja, man kann einfach sagen, Achtung, Aaron Hill setzte seine Traumwoche gestern auch gegen Tom fort.
Oh, Christian, meine Güte. Da hast du dich wieder selbst übertroffen. Aber das ist auch gut, dass du jetzt hier das Rhetorische übernimmst, weil Aaron Hill war da drin nicht so gut, ne? Werden wir gleich noch hören im Post-Match-Interview. Tom Ford hat am Schluss nochmal viel versucht und hat dann auch nochmal ein paar Breaks gespielt. Bleibt für mich diese Woche eigentlich relativ blass, dadurch, dass er kein Erstrunden-Match hatte und jetzt aber ein Match gewonnen hat und jetzt aber verloren hat. Also ja, so eine typische Tom Ford-Woche, möchte man fast sagen. Aaron Hill, super stabil, super gut. Also das war jetzt nicht das Wahnsinnsglanzmatch, würde ich behaupten. Na, das, also da war die Leistung gegen Mark Williams echt schon noch besser, aber er ist weiter dabei. Er ist im Viertelfinale. Was für eine Leistung.
Wirklich richtig tolle Leistung. Er profitiert halt davon, dass Tom Ford vor dem Mid-Session-Interview wirklich katastrophal gespielt hat. Da lief nichts zusammen. Da war ein Maximum von Tom Ford, was ja normalerweise eigentlich nur 5 Minuten entfernt ist, war da sehr weit entfernt. Und ja, wir hören mal rein, was Aaron Hill zu sagen hatte.
Aaron, congratulations. What a win, what a week.
Yes, started off well by beating Mark Williams and I've managed to keep it going now. Yeah, a couple of good wins, but hopefully I'm not done yet.
Yeah, Tom Ford, you went 4-0 up, and now you beat him 5-3 after the after the interval. Obviously, he was struggling before the interval, and what were your thoughts after he's coming back 3 frames?
Yeah, no, he came back fairly quick at me. I was getting a bit nervy, but I still believed in myself and knew I could get over the line, and I got my chance and I took it.
You were close to losing in the qualifiers against Stan Moody, 5-4. Now you're one win away from the one table setup at the Tempodrome.
Yeah, it's mad how it works, isn't it? It still feels like yesterday at a qualifier, to be honest. I remember how I felt during it. It wasn't too great. It was a scrappy match, but delighted to get a good win over Stan and to now continue my form when I got here.
So second ranked quarterfinal tomorrow. Thoughts?
Yeah, look, it's a proud moment for me, but it's what I work for. You know, I put the hours in to get to scenarios like this, so I'll try my best and I'm looking forward to it.
Thanks, Aaron.
No worries, thank you.
Ja, nicht allzu viel hatte er zu sagen. Er musste ihm ein bisschen die Antworten aus dem Kreuz leiern. Aber er ist sehr zufrieden, glaube ich, hier im Viertelfinale zu stehen. Wird, wie gesagt, heute Nachmittag dann gegen Xiao Guodong spielen. Am Abend gibt es dann, wie gesagt, Wuyisa gegen Barry Hawkins. Und parallel dazu ein Match zwischen zwei Spielern, die wir dort ehrlicherweise nicht erwartet haben. Alle haben eigentlich mit dem Duell zwischen Judd Trump und Sean Murphy gerechnet. Aber da hatten zwei andere was dagegen. Zum einen, wir müssen natürlich dann über Neil Robertson sprechen, der gestern eine richtig gute Leistung gegen Judd Trump abgeliefert hat. Trump spielte nicht schlecht, aber Neil Robertson hatte einfach auf alles eine Antwort. Und dann gingen auch noch die absolut kuriosesten Szenen an den Australier. Das fing ja dann im zweiten Frame schon an.
Ja. Das war ein Match, Christian. Also, irgendwie so nach drei Bällen hast du dir schon gedacht, wow, das wird ein richtig cooles Match. Und wenn du aufs Scoresheet guckst, dann, okay, hat Neil Robertson das Ganze beendet mit einer 131 und das war absolut fantastisch. Trotzdem ist es nicht das Century Festival gewesen zwischen den beiden, aber das macht ja gar nichts, weil es war wahnsinnig unterhaltsam. Und ich finde, du hast es genau richtig beschrieben. Neil Robertson war wirklich wie so der Besserwisser in der Klasse, ne? Und dann immer, hier, aber da habe ich noch eine Frage, haben Sie da nicht das Minus vergessen oder so, ne? Also so richtig jemand, den du gerne in deinem Kurs sitzen hast. Genau, kenne ich von meinen Studierenden auch manchmal. Nee, also Neil Robertson wirklich auf eine beeindruckende Art und Weise im Spiel unsympathisch sozusagen, nachher im Interview wieder sehr sympathisch, das werden wir sehen. Das waren schon zwei Riesenkönner, die da am Tisch standen. Ja, zweiter Frame ging auf die Respotted Black, wow. Also die haben ja die Bälle immer an die Bande gekleistert und in den verschiedensten Formationen. Also ich finde ja teilweise Respotted Blacks auch manchmal ein bisschen langweilig, weil immer alle das Gleiche versuchen. Aber das war schon wirklich die hohe Kunst. Für mich, das war eine absolute Lehrstunde in wie schön kann eine Respotted Black sein, oder?
Ja, das war wirklich famos, aber auch wie die Respotted Black zustande kam, er war ja schon kurios. Und Neil Robertson war ja drauf und dran, da die Clearance zu machen und verpasste dann diese schwarze so denkbar knapp und dann die Respotted Black, ja. Neil Robertson da mit ja einem phänomenalen Safety-Stoß, aus dem sich Judd Trump ja dann genötigt sah, tatsächlich das Double oder war es ein Triple,
Quadruple,
genau, zu versuchen. Und die wäre ja fast noch reingegangen. Das wäre der Flug des Turniers gewesen, hat Neil Robertson ja danach im Interview auch gesagt.
Das war geplant.
Natürlich. Billigend in Kauf genommen. So. Es ist, aber die blieb dann auch in der Tasche liegen und Neil Robertson konnte die dann abräumen. Also das war einfach eine grandiose Szene. Und Trump kämpfte sich dann ja tatsächlich zurück, erst mit einer 72 und holte sich dann auch den vierten Frame. Aber nach der Pause, das war einfach fehlerfreies Snooker quasi von Neil Robertson. Judd Trump hatte quasi immer eigentlich die erste Möglichkeit, aber der Neil, der hat ihn immer abgefangen, immer versucht, irgendwie, er hat es dann auch selber gesagt, das Bild so offen wie möglich zu halten und dann einfach auf seine Chance zu warten. Also das war schon, ja, ein bisschen taktisch ausgeklügeltes Snooker von Neil Robertson.
Das war herrlich, es war herrlich und es freut mich auch total für die Neil Robertson-Fans, die ihn jetzt im Viertelfinale, vielleicht ja sogar auch im Halbfinale und im Finale, wer weiß es denn, sehen werden. Also der hat sich diese Woche wirklich bestens verkauft hier im Tempodrom, vor und hinter den Kulissen. Ja, also einfach immer eine Freude, der Neil Robertson. Trotzdem Judd Trump, also dem ist jetzt auch kein Zacken aus der Krone gebrochen, dadurch, dass er seinen Titel nicht verteidigen konnte. Den haben wir jetzt letztes Jahr wirklich bis zum bitteren Ende im Tempodrom bewundern können. Und er tut, finde ich, viel für den Snooker. Auch Karen Wilson da mit seinen ganzen Exhibition-Shots, die er jetzt spielt. Also da war ja Judd Trump wirklich auch in dieser Generation der Trendsetter. Und ja, eine absolute Bereicherung für den Snooker. Und wir werden ihn nächstes Jahr wieder hoffentlich im Tempodrom sehen. Und dieses Jahr hat es halt mal nicht gereicht für den Titel. Was soll's denn? Also ganz ehrlich, also das ist ihm hoffentlich halbwegs egal. Und Neil Robertson, der kann sich freuen. Der ist jetzt hier voll dabei im Viertelfinale. Herrlich.
Das ist er. Und damit hat Karen Wilson vielleicht die Chance, den Rückstand in der Weltrangliste mal so auf 3 bis 4 Millionen nur noch zu verkürzen.
So.
auf jeden Fall hat Neil Robertson danach, sympathisch wie er ist, auch ein tolles Interview gegeben, in das wir dann mal reinhören.
Neil, 5-2 against Judd Trump, that looked very comfortable in the end.
Well, it's never comfortable against him, despite what the scoreline may suggest. You know, there were a couple of really good frames there that I won. I think the third frame was quite crucial because I missed like the cutback black to win, and then you know he almost won twice, three, four times up and down the table, and then the black almost went in, and I was so happy to see it just be over the pocket and. You know, 2-1, 2-all, and then the last three frames I won really well. You know, good frame to go 3-2 up, and then he missed a tough red in the next frame. I cleared up, and then last frame, great long red and total clearance. So couldn't have asked for anything better, really, especially from 2-all. So yeah, delighted with how well I played.
How weird was the end in frame two, where you rattled the black and
frame three,
where it went to a respotted black and then he rattled it.
It would have been fluke of the season if that black went in. That was up because I was just in my chair, just praying that please don't drop in, and you know the crowd was going ooh. I wasn't enjoying that. I can assure you of that. So. To see it stay over the hole was great. Very pleased to get through and, hopefully keep it going.
You had a couple of weird matches this week already. Yesterday against Hamad with 4 centuries and most of the time scrappy frames. Now against Judd, it was very fluent. How do you keep adapting to those different kind of situations?
Yeah, I mean, Judd's got the better of me whenever the frames kind of go scrappy, whenever the matches go scrappy. Judd's, he can score very heavily, great potter, but he's become a bit of a master in the tactical frames, and so my focus today was to try and keep it as open as much as possible, because when I gain my fluency, I can pot long balls, win frames, big breaks, quickly kill off frames, you know, and I was able to avoid the scrappy moments quite well today.
Now, quarterfinals, just one win away from the one table setup here, and with that win today, you are currently back in the top 16 for the Crucible.
Okay. Yeah, but it changes all the time. There's so many players each tournament. It's like people are changing positions all the time, you know, so... I've done really well because at the start of the season, I think the cutoff for like the Masters, I was like around 33, like provisionally, you know, because I had such a terrible season last season. So, you know, I've had a lot of work to do, and I think I'm like 5 in the world or something on the 1 year list. So, you know, I'm doing as well as I can, you know, in the scenario. And I think last year I was really struggling, low confidence, and not really enjoying competing because I just wasn't playing well. But this year it's the complete opposite. I'm loving, you know, the coming to the different tournaments and playing really well. Wherever I am in the rankings, it doesn't really matter. The most important thing is that I'm, you know, really, really happy with my game and everything in my life as well.
Thanks, Neil. Good luck for tomorrow.
All right. Thanks very much. Thank you.
Ja, also Neil Robertson, einfach richtig sympathischer Kerl. Überhaupt so viele sympathische Kerle, die wir die Woche im Interview hatten, kann man gar nicht oft genug sagen. Trifft jetzt dann nicht wie erwartet vielleicht auf Sean Murphy, sondern auf Yuan Zijun, der eben diesen Sean Murphy mit 5-4 gestern besiegt hat in einem Late-Night-Drama, wenn man so möchte. Und ich finde es schon interessant, es ist sehr kurios, Sean Murphy im Tempodrom zu sehen, weil er quasi, egal ob er am TV-Tisch spielt oder auf einem der Außentische, er kommt immer so ein Stück weit abseits von allen anderen rein und stolziert in die Arena, als wäre es sein Wohnzimmer.
Ja, ne, da achtet er schon drauf. Da achtet er schon drauf, dass da nicht jemand ihm direkt vor die Füße latscht oder direkt neben ihm oder ihn verdeckt oder sowas. Das ist dem schon wichtig. Das ist so sein Moment. Auch wenn er irgendwie in der Abstellkammer oder auf dem Trainingstisch spielen würde. Na, man muss schon, also alle sollen schon merken, der Sean Murphy ist jetzt da. Und als Masters Champion natürlich auch verdient, ja, diese Aufmerksamkeit. Er gibt den deutschen Fans viel und sie geben ihm, denke ich, wirklich viel zurück, auch. Also da kann man sich an seiner Stelle bestimmt auch nicht beschweren. Also eigentlich wieder ein rundum gelungener Abend für den Sean Murphy, bis auf das Ergebnis. Das war jetzt wirklich nicht so Bombe. Wie cool, dass wir dieses Viertelfinale jetzt haben mit diesem Line-Up. Und Sean Murphy halt leider nicht dabei. Aber gut, es muss halt immer auch einen Verlierer geben.
Das muss es, und das war wirklich eine blitzsaubere Leistung von Yuan Zijun, der da unfassbar stark agierte, auch im taktischen Bereich. Das ist schon brillant. Also kann man nicht anders sagen. Und damit haben wir die Viertelfinals heute. Xiao Guodong gegen Aaron Hill und Anthony McGee gegen Kyron Wilson ab 15 Uhr und ab 20 Uhr dann Neil Robertson gegen Yuan Zijun und Wuiza gegen Barry Hawkins. Kann man eigentlich nicht meckern. Sehr viel Sympathie und vor allem sehr viel Abwechslung auch aus sehr vielen unterschiedlichen Ranking-Bereichen dabei.
Ja, das ist wirklich ideal durchgemischt. Wer uns jetzt natürlich noch fehlen würde, wäre so ein absoluter Neuprofi. Und da sind wir, glaube ich, beim Stichwort wieder Marokko. Da haben wir gestern auch ein bisschen drüber gelinst. Ne? Und wir hatten Ümit Dikme und Flo Nüssle in Action. Beide haben sich gestern sehr, sehr, sehr gut verkauft. Haben uns ein bisschen leiden lassen. Aber haben sich dann durch den Tag, ja, also teilweise gerettet, teilweise aber auch gebulldozert, ne, mit überragendem Snooker. Ümit ist jetzt leider schon raus. Aber trotzdem insgesamt eigentlich eine erfolgreiche Woche für ihn und Flo Nüssle. Wir bangen weiter, wir zittern weiter, wir drücken die Daumen. Ich kann schon gar nicht mehr hingucken. Du guckst im Tempodrom Flo Nüssle statt Judd Trump. Der Junge macht einfach was mit uns. Und wir drücken so die Daumen.
Das tun wir. 2-2 steht es aktuell in einem ganz engen fünften Frame zwischen Fergal Quinn und Flo Nüssle. Da würden auch noch die Halbfinals dann anstehen heute. Also es geht um die Tourkarte und ach, Flo, mach es, sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Und das ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn wie toll wäre es, wenn wir den Flo Nüssle einladen könnten in unsere Sondersendung, die wir demnächst machen werden, und sagen könnten, hey, wir haben es geschafft, er ist Profi. Denn einige von euch haben es vielleicht schon mitgekriegt oder vielleicht sogar, wenn sie ganz irre sind, mitgezählt. Wir haben unsere 1000. Sendung gehabt und gemacht und wir haben da auch dann was ganz Tolles für euch vorbereitet.
Genau, also erstmal herzlichen Glückwunsch an uns, Christian. wir haben es bisher noch nicht so gut auf die Reihe gekriegt, das auch mal öffentlich zu feiern oder das auch mal hier im Podcast nur zu erwähnen. Seit Tagen schieben wir das so vor uns hin, dann haben wir es wieder vergessen. Dann kam gestern natürlich die traurige Nachricht, dass Ricky Walden krankheitsbedingt absagen muss. Da war uns dann auch nicht nach Feiern. Ja, jetzt machen wir es heute mal. Es ist Freitag, jetzt kann man schon mal sich so zu Mittag ein Glas Sekt aufmachen. Ja, nee, es ist herrlich, oder? 1000 Folgen. Ich meine, seit 1000 Folgen sprechen Leute in diesem Podcast über Snooker. Wir müssen ehrlicherweise sagen, wir waren jetzt nicht ab Folge 1 dabei, aber fast. Und das ist doch wirklich feiernswert, oder? Dass es sowas so lange gibt mit diesem komischen Snookersport in Deutschland noch dazu. Ja, und wir werden das krachen lassen in einer Sondersendung, natürlich, und haben da uns so ein paar ganz besondere Gäste eingeladen, die uns am Herzen liegen. Also wir machen da nicht das große Schaulaufen, sondern wir laden uns Leute ein, mit denen wir uns gerne über Snooker unterhalten, und das machen wir dann. Das wird, glaube ich, eine schöne Sache. Müssen wir noch ein bisschen dran tüfteln, aber wir feiern mit euch zusammen, denn ohne euch wird es ja den Podcast überhaupt nicht geben, weil dann wäre es einfach nur Chris und Kathi, die sich dann ohne Aufnahme über Snooker unterhalten. Und ja, jetzt so haben wir einen Grund, das mit euch zu teilen, weil ihr es gerne hören möchtet, und das bedeutet uns sehr, sehr viel. Auch wir wurden auch schon angesprochen in Berlin. Na, also Grüße gehen zum Beispiel raus an Levke und Birgit, die habe ich schon beim Frühstück getroffen im Hotel, und wir haben uns sehr nett unterhalten. Also ja, wir haben die besten Hörer und Hörerinnen, das kann man gar nicht anders sagen, und deswegen machen wir auch weiter. Na, wir haben ja schon überlegt, hören wir auf nach 1000, aber ich glaube, das können wir jetzt nach der Woche gar nicht.
Nein, auf keinen Fall. Und da gehen gleich die nächsten Grüße dann auch raus an Katja und an Markus, mit denen ich gestern auch wieder tolle Gespräche geführt habe. Markus mich gestern auch angesprochen und hat gefragt tatsächlich nach dir. Musste ihm dann leider sagen, dass du schon weg bist.
Oh, nächstes Jahr, Markus.
Genau, also wirklich, danke euch fürs Zuhören. Danke euch, dass ihr uns die Treue haltet und dafür sorgt, dass uns das auch weiterhin Spaß macht, was wir hier machen, und vor allem, dass euch das auch Spaß macht. Und damit geht's jetzt rein ins Tempodrom und parallel dazu nach Marokko. Also heute Nachmittag hoffentlich mit einem weiteren Flo-Sieg dann Anthony McGee gegen Kyron Wilson gucken und so weiter. Wir brauchen jetzt nicht alle Matches nochmal erwähnen. Hört uns einfach morgen wieder zu, denn dann fassen wir die Viertelfinals im Berliner Tempodrom zusammen und können hoffentlich darüber sprechen, dass Flo Nüssle im Finale in Marokko steht.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.